Es ist jetzt 4. ab 10 und ihr seid hier bei Radio Kaiserreg. Unser Sendetag steht ganz im Zeichen vom heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte. Der Christian Berisü hat mit der Franziska Stocker von der Gesellschaft für bedrohte Völker geredet. Als erstes wollte er von ihr wissen, was die Gesellschaft für bedrohte Völker genau macht.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker, das ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die eine Art Spezialgebiet hat, nämlich indigene Völker, also Urvölker und Minderheiten, die bedroht sind. Internationale Organisation, das heisst, dass wir in verschiedenen anderen Ländern gibt es ebenfalls Sektionen von der Gesellschaft für bedrohte Völker, wo man auch sehr eng zusammenarbeitet. Und eigentlich jede Sektion eben setzt sich dafür ein, dass indigene Völker und bedrohte Minderheiten, dass dann ihre Menschenrechte besser geschützt werden. Wie machen wir das? Es ist so, wir versuchen eigentlich hier, vor allem jetzt in der Schweiz, darüber zu informieren, dass überhaupt so Menschenrechtsverletzungen passieren. Also oftmals sind da Gruppen von Menschen betroffen, wo man vielleicht nicht so viel darüber weiß. Also eine erste Aufgabe von uns ist eigentlich mal zu informieren darüber. Denn was auch sehr wichtig ist, wir möchten nicht nur informieren, sondern wir möchten auch, dass sich etwas verändert. Wir versuchen darum eigentlich auch vor allem auf politischer Ebene Einfluss zu nehmen und die Leute, die hier in der Schweiz etwas zu sagen haben, nämlich die Politikerinnen und Politiker, davon zu überzeugen, dass sie selber sich auch mehr für Menschenrechte einsetzen. Das ist auch von dem her ein wichtiger Teil von unserer Arbeit, sogenannte politische Lobbying. Dann haben wir eigentlich noch einen dritten Bereich, wo wir arbeiten. Das ist dann Projektarbeit, wo wir direkt mit betroffenen Gruppen, die eben selber von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, zusammenarbeiten und versuchen, mit ihnen zusammen so zu arbeiten, dass eben Menschenrechte besser eingehalten werden. Das ist eigentlich so unsere Art von Arbeit. Und wir arbeiten eigentlich zu verschiedenen Regionen auf der Welt. Also in Europa sind das zum Beispiel Gruppen in der Türkei, also zum Beispiel Kurden oder die Assyrer oder die Armenier, wo wir dazu arbeiten. Im Balkan Gruppierungen im Kosovo beispielsweise oder in Bosnien, wo wir auch dazu arbeiten, wo eben auch von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind. Und auch eine andere Gruppierung sind zum Beispiel die Tschetschenen in Russland.
Eben, ihr habt ja gerade ein Projekt am Laufen in Tschetschenien. Wie sieht denn dort die Menschenrechtslage aus?
Ja, also ich würde sagen, die Menschenrechtslage in Tschetschenien, das ist eigentlich so die grösste Menschenrechtskrise in Europa, auf unserem Kontinent. Seit 1999 ist dort der zweite Tschetschenienkrieg am Laufen. Und es ist wirklich also ganz, ganz eine schlimme humanitäre Situation. Also eigentlich jeden Tag passieren dort massive Menschenrechtsverletzungen. Die Täter sind einerseits ist russische Militär, das dort stationiert ist, weil Russland nicht akzeptiert, dass Tschetschenien möchte unabhängige Republik werden, ist eben das russische Militär dort stationiert. Und einerseits vom russischen Militär passieren Menschenrechtsverletzungen, aber auch von der tschetschenischen lokalen Verwaltung mit ihren Sicherheitskräften. Und dann noch die tschetschenischen Rebellen, die sich auch Menschenrechtsverletzungen schuldig machen. Also es ist dort wirklich von verschiedenen Seiten passieren massive Verletzungen. Also es gibt Folter, es werden Leute hingerichtet, es werden Leute verhaftet und verschwinden einfach und man hört nie mehr etwas von ihnen. Also gerade eben das sogenannte Verschwindenlassen, das ist ganz, ganz eigentlich schlimm, was da passiert. Also es gibt so Zahlen, dass etwa 4 Personen pro Tag einfach verschwinden, wo man einfach nie mehr etwas davon gehört. Und das ist natürlich für die Zivilbevölkerung sehr, sehr schwierig. Das Schlimmste ist eigentlich, dass die Verbrechen werden nicht verurteilt. Also Täter kann man praktisch nie zur Rechenschaft ziehen und die laufen eigentlich einfach straflos dort rum.
Wir machen eine kleine Pause mit dem Lied «Beds are Burning» von Midnight Oil. Gerade nach dem Lied geht es dann weiter mit dem zweiten Teil vom Interview. Franziska Stocker wird dann über das Tschetschenien-Projekt reden.
desert lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say things fair, to pay the rent, to pay our share.
Wir hören jetzt den zweiten vom Interview mit Franziska Stocker. Der Christian Berisi hat sich gefragt, um was es beim Tschetschenien-Projekt der Gesellschaft für bedrohte Völker genau geht.
Es ist so, dass wir eigentlich gemerkt haben, eben, wer vor allem Opfer ist in diesem Konflikt, ist eigentlich die Zivilbevölkerung. Und unsere Idee war dann, wir müssen die Zivilbevölkerung eigentlich stärken. Und dann haben wir mal geschaut, ja, was gibt es denn in Tschetschenien für Personen, die sich könnten für die Zivilbevölkerung einsetzen. Und das sind eigentlich vor allem so kleine Organisationen, zum Beispiel Frauenorganisationen oder kleine Menschenrechtsorganisationen, aber auch sonst eigentlich Personen aus dem zivilen Bereich, also auch zum Beispiel Uniprofessoren oder Leute aus der Wirtschaft, aus den Medien. Und wir haben eigentlich jetzt ein Projekt entwickelt, wo wir zusammen mit ungefähr etwa 100 Organisationen und Privatpersonen aus Tschetschenien zusammenarbeiten. Die 100 Organisationen, die haben sich zusammengeschlossen im Forum von der tschetschenischen Zivilgesellschaft. Und die Idee ist eigentlich, dass die Personen von der Zivilgesellschaft sich vermehrt zusammentun und schauen, wie können sie zusammenarbeiten, um eben das Land eigentlich aus dem Konflikt rauszubringen. Weil eben der Konflikt wird eigentlich auf einer militärischen Ebene abgehandelt. Also eben, wie das vorhin angesprochen hat, die Menschenrechtsverletzungen. Aber die zivile Bevölkerung, die hat eigentlich bis jetzt gar nicht gross etwas zu sagen. Und das möchten wir eben ändern, indem man die zivile Bevölkerung unterstützt, dass sie sich untereinander besser vernetzen, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass sie auch eigentlich eine eigene Position oder eine Stellungnahme entwickeln, wie sie aus diesem Konflikt möchten rauskommen und wie sie sich vorstellen, dass man eben für eine friedliche Zukunft eigentlich kann schaffen. Es ist so, dass innerhalb von dem Forum von der tschetschenischen Zivilgesellschaft gibt es jetzt verschiedene Unterprojekte, die sie quasi selber initiiert haben. Also es geht eigentlich alles eben von diesen tschetschenischen Personen aus. Und wir hier von der Gesellschaft für bedrohte Völker, wir tun das einfach noch unterstützen, eigentlich mehr auf dem Administrativen. Wenn sie sich möchten treffen, tun wir die Sitzungen vorbereiten oder wir tun Kontakte vermitteln, hier in Europa zu Geldgeber oder zu Politikern. Aber wie das Projekt nachher aussieht, das tun sie selber bestimmen.
Wie lange arbeitet ihr jetzt schon daran?
Die Vorarbeiten haben etwa vor 2 Jahren angefangen. Es war eine relativ lange Vorbereitungszeit, weil man muss sich das so vorstellen, dass sehr viel in Tschetschenien selber funktioniert gar nicht. Also es ist alles sehr schwierig, Kommunikation ist schwierig, weil viele von diesen Leuten haben keinen Internetzugang. Die müssen zum Teil irgendwie in eine andere Stadt fahren. Zum Teil müssen sie sogar bis auf Moskau kommen, um sich untereinander zu treffen. Das ist nicht unbedingt einfach, weil eben man hat dort Sicherheitskräfte, die zum Teil das versuchen zu verhindern, so Treffen. Also es ist alles eigentlich sehr, sehr schwierig. Man muss immer sehr viele Hindernisse überwinden. Und von dem her ist es eigentlich umso ja, schöner, dass das schlussendlich trotzdem geklappt hat. Also wir haben jetzt im September haben wir das Forum offiziell können gründen, hier in der Schweiz. Ja, eben wie gesagt, es sind jetzt über 100 Organisationen und Personen haben sich da zusammengeschlossen. Das ist eigentlich ein sehr grosser Teil von der tschetschenischen Zivilgesellschaft, die da beteiligt ist und wo wirklich sich jetzt zusammensetzt und zusammen eigentlich Projekte entwickelt, um mal konstruktiv zu arbeiten in dem Tschetschenien.
Ihr seid ja jetzt eine Gesellschaft, die sich für das Projekt einsetzt. Können auch private Leute, wie du und ich sozusagen, mithelfen, dass die Situation besser wird?
Ja, also etwas, was sehr wichtig ist, ist eben, dass der Konflikt nicht vergessen wird. Also es ist so, ja, wenn man jetzt eben die Politik anschaut, ist es so, dass eben der Konflikt ist nicht an oberster Stelle natürlich. Gerade wenn es beispielsweise um Wirtschaftsbeziehungen geht mit Russland, dann schaut man eben gern über den Konflikt hinweg. Und von dem her, was man als Privatperson kann machen, ist eigentlich einfach halt immer wieder darauf hinweisen, dass in Tschetschenien immer noch ein Krieg ist, dass das eigentlich für Europa eine Schande ist, dass so etwas überhaupt passieren kann. Also einfach darüber reden, andere Leute informieren, das ist sicher wichtig. Man kann auch auf Politiker direkt zugehen und Politiker fragen, ja, setzt ihr euch da dafür ein? Was jetzt uns als Organisation anbelangt, natürlich sind wir auch immer froh um finanzielle Hilfe, weil die Projekte durchzuführen, das kostet natürlich auch. Ja, ich würde sagen, es eben vor allem informieren, das ist sicher das Wichtigste.
Wir haben ja jetzt über die Menschenrechtslage in Tschetschenien geredet. Menschenrechte, ist ja das nur in solchen Ländern als Thema? Oder sollten wir auch hier in der Schweiz viel mehr darüber reden?
Ja, natürlich eben in vielen Ländern ist effektiv Menschenrechtslage ein Problem. Aber du siehst das ganz richtig, Christian, dass eben auch in der Schweiz gibt es Problem im Bereich Menschenrecht. Die Schweiz muss auch alle paar Jahre einen Bericht abliefern, wie die Menschenrechtssituation aussieht. Und da gibt es jeweils verschiedene Punkte, eben, wo man eigentlich noch verbessern könnte. Also ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Es gibt ja in der Schweiz sogenannte Fahrende. Also früher hat man Zigeuner gesehen. Und gerade in diesem Bereich gibt es noch einige Sachen, die eigentlich offen sind. Also wo die Schweiz auch schon zum Beispiel von der UNO darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass sie eben noch zu wenig eigentlich unternommen hat. Also es gibt zum Beispiel die Frage, dass die Fahrenden in der Schweiz sich aufhalten können. Also es geht um Stand- und Durchgangsplätze, wo sie während dem Winter oder auch eben, wenn sie umziehen, wo sie da halten können. Und es ist schon mehrmals eigentlich von verschiedenen Gremien gerügt worden, es gibt zu wenig solche Plätze und die Plätze sind zu wenig gut ausgerüstet, dass eben die Fahrenden wirklich ihre Lebensweise so leben, wie sie das eigentlich möchten.
Franziska, ich sage dir, merci vielmals, dass du über die Menschenrechte ein bisschen Auskunft gegeben hast. Ich wünsche viel Erfolg mit euren Projekten.
Merci vielmals.
Das war Christian Perisoy im Interview mit Franziska Stocker von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Weitere Informationen über die Organisation findet ihr auf ihrer Homepage www.gfbv.ch.
Painted girl in the day, nothing matters.
Internationalen Menschenrechtstag werden Tausende von Menschen auf der ganzen Welt Briefe, sogenannte Urgent Actions, zugunsten von Menschen in akuter Gefahr schreiben. Die Aktion wird von Amnesty International durchgeführt. Aber auch andere Aktionen sind geplant, für die Bevölkerung auf das Thema zu sensibilisieren und auf die Thematik der Menschenrechte aufmerksam zu machen. Wir haben Ramia El-Agami von der Unigruppe Freiburg Amnesty International gefragt, was zu Freiburg geplant ist an diesem Tag. Frau El-Agami, welche Aktionen führt die Unigruppe Freiburg zum heutigen Tag, heute und im Verlauf der nächsten Woche durch? Gibt es auch noch Urgent Action Marathon in Freiburg?
Ja, zu beidem eigentlich. Wir haben vor am Samstag, also heute am Nachmittag, eigentlich in der Stadt Schocke zu verteilen mit Flyers dazu, wo erklären den Leuten, was der 10. Dezember bedeutet, also dass es der Internationale Menschenrechtstag ist. Und der Urgent Action Marathon, den wollen wir dann am Abend irgendwo in einem Café oder in einer Bar durchführen. Und zwar haben wir in allen Bars und Cafés von Freiburg Kerzen verteilt, auch nochmal mit Informationen zum 10. Dezember. Und wir würden dann dort den Urgent Action Marathon durchführen innerhalb der Gruppe.
Also Kerzen verteilen, ich habe auch noch gehört, dass es eine Podiumsdiskussion gibt, arabisches Essen, Standaktionen an der Uni. Die Aktionen sprechen ja sehr ein breites Publikum an. Schon nur an der Uni in Freiburg können rund 10'000 Personen angesprochen werden. Was möchte Amnesty International mit dieser Aktion ganz genau bezwecken?
Am wichtigsten ist uns eigentlich die Sensibilisierung von der öffentlichen Meinung auf Menschenrechte. Also wir haben halt in unserer Gesellschaft oftmals mit viel Gleichgültigkeit zu kämpfen und Amnesty International ist eigentlich wie ein Medium, das so Menschenrechtsverletzungen denunzieren. Und es ist einfach extrem wichtig, dass wir an dem dranbleiben, dass einfach Sachen wie Folterung, Kinderarbeit, furchtbare Umstände im Gefängnis in diesen Ländern oder eben politisch verfolgte Leute, dass das an die Öffentlichkeit gelangt und dass das nicht in einem Stillschweigen eigentlich erstickt wird.
Das Thema Urgent Action Marathon haben wir ja vorher bereits angesprochen. Könnt ihr uns in ein paar kurzen Worten beschreiben, was es da ganz genau geht?
Urgent Action ist zuerst mal die Aktion, wo man ganz viele Protestbriefe zu einem akuten Menschenrechtsverletzungsfall verschickt. Und zwar kann das gehen über eben Folterung von einer Person oder das Verschwinden von einer politisch verfolgten Person. Und der Urgent Action Marathon ist eigentlich so wie der Kumulus eigentlich im Jahr, wo ganz viele Leute während 24 Stunden so viele wie möglich von diesen Urgent Action Briefen abschicken. Und wir hoffen, dass das eben noch einen zusätzlichen Druck tut ausüben, obwohl dass wir natürlich die Urgent Actions das machen wir das ganze Jahr durch. Und das ist eigentlich eines der nützlichsten Mittel, die Amnesty eigentlich hat und wo wir am meisten Erfolg damit verbuchen.
Und seit wie vielen Jahren wird der Urgent Action Marathon bereits durchgeführt und wie viele Länder machen mit?
Der Urgent Action Marathon gibt es seit 5 Jahren. Und eben wie gesagt, mit dem verbucht man sehr viel Erfolg und es machen im Prinzip alle Länder mit, immer wo Möglichkeiten dazu haben und wo Amnesty International halt vertreten ist, und das ist in über 140 Ländern der Fall. Aber eben, es hat nicht jedes Land eigentlich Möglichkeiten, so öffentliche Arbeit zu verüben, wie wir hier in der Schweiz eigentlich die Möglichkeit haben. Viel Amnesty International Arbeit wird ja auch eigentlich im Geheimen verübt, oder weil es so zum Teil gefährlich ist, weil sehr viele Menschenrechtsmilitanten jeden Tag eigentlich ihr Leben auf das Spiel setzen, um die Menschenrechtsverletzungen zu denunzieren.
Jetzt habe ich gelesen, dass die Schweizer Sektion von Amnesty International sich in diesem Jahr zum ersten Mal daran beteiligt an diesem Projekt. Wieso denn erst in diesem Jahr?
Eigentlich vor allem, weil ich denke, dass dieses Jahr vor allem das erste Mal eigentlich sich Gelegenheit dazu ergeben hat, so von Infrastruktur her. Und aber es gibt, wie gesagt, also erst seit 5 Jahren und man hat halt jetzt eben die enormen Erfolge eigentlich verbucht. Und da hat die Schweizer Sektion sich gesagt, dass sie dieses Jahr auch mitmachen wollen und hat sich da dabei auch gerade ein sehr ambitiöses Ziel eigentlich vorgenommen, nämlich sollte dieses Jahr an dem Urgent Action Marathon möglichst, also in der Woche, sagen wir vom 10. Dezember, ist das Ziel, bis zu 15'000 Protestbriefe abzuschicken. Und das sind alle Lokalgruppen, alle Unigruppen von der ganzen Schweiz, die Amnesty International verbuchen kann, sind daran beteiligt.
Okay, und noch eins von den momentan wichtigsten Themen für Amnesty International ist das verschärfte Asylrecht. Der Nationalrat hat den Vorschlag für Teilrevision vom Asylrecht angenommen. Jetzt ist es aber so, dass die Kommission mit ihrem Beschluss Verfassungsrecht und auch geltendes Völkerrecht missachtet. Auf das haben verschiedenste Organisationen reagiert, auch Amnesty International. Die Bekämpfung der Verschärfung des Asylgesetzes ist ein typisches Beispiel dafür, wie Amnesty International laufend auf aktuelle Menschenrechtsverletzungen eingeht. Bitte erklärt uns, in welcher Form Amnesty International hier handeln will.
Das ist eigentlich, wie ich schon vorher gesagt habe, eigentlich wieder das gleiche, die Öffentlichkeitsarbeit, nämlich die Sensibilisierung. Viele Schweizer wissen nicht, wie einschneidend eigentlich die Verschärfungen vom Asylrecht sind. Wissen nicht im Detail, was dort jetzt beschlossen ist worden. Und eben genau, also Amnesty International ist eigentlich genau da, um dann genau die Informationslücken eigentlich auch zu füllen. Und unsere Handlungsweise ist aber im Prinzip, es ist immer die gleiche Struktur. Wir machen Aktionen, also Informationsaktionen in den Städten, an den Unis und namentlich jetzt mit der Revision des Asylgesetzes fährt im Januar 2006 die grosse Unterschriftenkampagne los. Also die fährt dann an, und zwar geht es darum, dass wir aufrufen zur Teilnahme an dem Referendumskampf gegen das revidierte Asyl- und Ausländerinnengesetz in der Schweiz. Weil das eben, wie gesagt, gegen mehr als nur Menschenrecht eigentlich verletzt, sondern auch gegen das Völkerrecht und auch gegen einen Teil von der Schweiz angenommenen Konventionen. Für weitere Informationen könnt ihr sich eigentlich einfach einen Klick ins Internet, und zwar unter www.amnesty.ch, und dann kommen Sie direkt auf der Webseite von unserer Schweizer Sektion.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Elagami. Wir wünschen euch viel Erfolg für die Aktionen von Amnesty International.
Ich danke Ihnen, merci.
The links that I will go to.
Weltweit werden Menschen um ihr Menschenrecht beraubt. Mord, Folter, Maulkorb für Menschen, die für ihr Recht wie einstehen. Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International setzt sich mit ihr als Eilbrief-Aktionen namens Urgent Action für die Menschen ein. Mehr dazu im Beitrag von der Rina Telly von Radio X von Basel.
Urgent Action. Urgent Actions. Briefe schreiben, Leben retten. Die weltweite Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat mit ihren Eilbriefaktionen, die man besser unter dem Namen Urgent Actions kennt, vielen Menschen, deren Menschenrechte beschnitten wurden, helfen können. Urgent Actions werden dann angewandt, wenn schneller Handlungsbedarf besteht. Also beispielsweise, wenn Menschen die Todesstrafe droht, wenn Menschen der Folter ausgesetzt sind oder bei plötzlichem Verschwinden von Personen. Medizinische Betreuung oder unfaire Gerichtsverfahren gelten auch als dringend. Rudi von Planta ist von der Schweizer Sektion von Amnesty International und unter anderem verantwortlich für Urgent Actions. Er erklärt anhand eines Beispiels, was eine Urgent Action ist.
Eine Urgent Action ist ein Einzelfall, der recherchiert wird, den Amnesty veröffentlicht. Um ein Beispiel zu nennen, ein Journalist in Nigeria, der einen Artikel veröffentlicht hat, einen regierungskritischen Artikel, aufgrund dessen er eingesperrt worden ist. Amnesty International nimmt den Fall auf als Gewissensgefangenen, veröffentlicht den, schickt den als Urgent Action, Urgent-Eil-Aktion, zu weltweit 100.000 Mitgliedern, in der Hoffnung, dass so viel wie möglich von diesen Mitgliedern Briefe schreiben, zugunsten von diesem eingesperrten Journalisten in Nigeria.
Urgent Actions können verschiedene Ziele verfolgen. Die Forderungen sind so verschieden wie die Fälle selbst. Nochmals Rudi von Planta.
Es kommt ganz auf den Fall drauf an. Also in diesem Falle, nehmen wir wieder diesen Journalisten aus Nigeria, wäre es die Freilassung, weil Amnesty ihn als Gewissensgefangenen ansieht, der nur aufgrund seiner Meinungsäußerung oder seines Artikels eingesperrt wurde. In anderen Fällen, wie zum Beispiel die Fälle der Todesstrafe, verlangt Amnesty im Normalfall die Umwandlung der Todesstrafe in lebenslange Haftstrafen. Es gibt aber auch andere Fälle, in denen Urgent Actions zum Beispiel einfach den Zugang eines Gefangenen zu medizinischer Versorgung beziehungsweise auch zu einem Rechtsanwalt fordert.
Urgent Action. Jeder kann sich aktiv an den Urgent Actions beteiligen, sei es per Brief, Fax oder E-Mail. Informationen zu den Fällen findet man im Internet unter www.amnesty-ua.ch. Auf dieser Seite sind Fallbeschreibungen, Hintergrundinformationen zum Fall sowie die Menschenrechtslage im entsprechenden Land vermerkt. Außerdem die Forderungen von Amnesty International und die Adresse, an welche die Urgent Action geschickt werden muss. Alle Angaben kann man auch bei Amnesty International Schweiz in Bern direkt per Post bestellen. Eine Urgent Action hat eine Laufzeit von ca. 5-6 Wochen. Danach sollte die Briefflut eingestellt werden, meint Rudi von Planta.
Weil man eben sagt, Urgent Actions sind Eilbriefaktionen, das heißt, du hast einen Fall, auf den du, wenn möglich, sofort schreibst und auf den eventuell, wenn du in längerer Zukunft, das vielleicht sogar kontraproduktiv wirken kann. Dass es vielleicht eher schadet, als dass es dann noch hilft. Du versuchst eine Person frei zu bekommen. Zum Beispiel sagt Amnesty, dass die Gefahr von Folter direkt nach der Festnahme am größten ist. Das heißt, du willst sofort, nachdem du von diesem Fall erfahren hast, so viel wie möglich Briefe schreiben, damit die Folter eingestellt wird, respektive damit diese entsprechende Person freigelassen wird. Wenn diese Person weiter im Gefängnis zum Beispiel bleibt und die erste Welle keinen Nutzen zeigt, dann wirst du versuchen, vielleicht auch deine Strategie zu ändern. Vielleicht wird es dann auch heißen oder bekommt man dann auch die Nachricht, hey, stellt die Briefe lieber ein, weil sonst schadet es dieser Person, weil sie vielleicht dann erst recht gefoltert wird.
Urgent Action. In mehr als 40% der Fälle sind Urgent Actions erfolgreich. Durch die Urgent Actions kommen die Fälle ans Tageslicht. Genau das, was die Täter zu vermeiden versuchen. Eine erfolgreiche Urgent Action muss nicht unbedingt die Maximalforderung erreicht haben. Auch eine Verbesserung der Situation, wie zum Beispiel der Zugang zu medizinischer Versorgung, ist ein Erfolg.
Urgent Action.
Seit über 30 Jahren retten Urgent Actions Leben. 80.000 Menschen in 75 Staaten setzen sich mit den Eilbriefaktionen für Menschen in Gefahr ein. Eine bekannte Persönlichkeit, für dessen Freilassung eine Urgent Action lanciert wurde, ist Václav Havel, der bis 2003 Präsident der Tschechischen Republik war. Hier sein Kommentar zu den Urgent Actions.
Zitat Anfang. Mein Fall belegt, dass diese Form der Aktion Sinn macht und Erfolg bringt. Zitat Ende.
Urgent Action. Im Zusammenhang des Tags der Menschenrechte findet ein Urgent Action Marathon statt. Weltweit werden in 30 Ländern gleichzeitig Urgent Actions verfasst. Ziel der Schweizer Sektion ist es, 15.000 Urgent Actions aus der Schweiz zu starten. Teilnehmen könnt ihr unter www.amnesty-ua.ch.
Urgent Action.
Mehr Informationen zu den Urgent Actions findet ihr im Netz unter www.amnesty-ua.ch oder direkt bei der Schweizer Sektion von Amnesty International in Bern. Amnesty International, Schweizer Sektion, Postfach 3001 Bern.
Urgent Action.
Urgent Action.
Ihr habt es gehört, heichet noch einen Computer und macht mit am weltweiten Urgent Action Marathon. Pressiert, weil für Menschen in Not sind 15 Minuten entscheidend. Menschen zu foltern, um als Geständnis oder Informationen zu erpressen, die Praktik wird schon seit dem 14. Jahrhundert angewendet. Der erste in Deutschland belegte Folterfall war 1321 in Augsburg. Aber noch heute wird in den verschiedensten Teilen der Erde gefoltert, und das trotz der Anti-Folter-Konvention der UNO. In Bern besteht seit 10 Jahren ein Ambulatorium für Folteropfer. Gegründet worden ist das vom Schweizerischen Roten Kreuz SRK. J.M. McKay von Radio Rabe von Bern hat das Ambulatorium besucht.
Seit 10 Jahren besteht in Bern das Ambulatorium für Folteropfer des Schweizerischen Roten Kreuzes. Gegründet wurde es nach einer Bedürfnisanalyse. Diese hat ergeben, dass es in der Schweiz keine Einrichtung gibt, die den Bereich Folterspuren und posttraumatische Belastungsstörungen nach Krieg und Folter abdecken. Seit 2 Jahren unterstützt das Rote Kreuz auch kleine Ambulatorien in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Brigitte Ambühl ist die therapeutische Leiterin des Ambulatoriums für Folteropfer in Bern.
Wir machen hier Abklärungen, bieten Therapien an und Sozialberatung, vor allem für Migrantinnen, die eben Krieg oder Folter erlebt haben und von solchen Behandlungen profitieren können. Seit 3 Jahren bieten wir auch Gruppenpsychotherapien für Kinder und Jugendliche an, die entweder selbst Krieg, Gefängnis, Folter erlebt haben oder deren Eltern davon betroffen sind.
Ins Ambulatorium kommen Migrantinnen und Migranten, die in ihrer Heimat direkt oder indirekt von Folter und Krieg betroffen waren. Die Menschen melden sich entweder beim Ambulatorium direkt oder werden von Hausärzten, Spitälern, Hilfswerken oder Sozialdiensten beim Ambulatorium angemeldet. Die Therapieformen sind ganz unterschiedlich, je nach Patientin oder Patient und deren Geschichte.
Wir machen ganz verschiedene Therapieformen. Zum Beispiel Gespräche, die dazu dienen, mal Vertrauen aufzubauen bei Menschen, die in ihren Werten und Beziehungen zu Menschen schwer beschädigt wurden. Dann versuchen wir, Stabilisierungstechniken zu vermitteln, dass die Menschen, die zu uns kommen, lernen, eigene Sicherheit zu finden. Zum Beispiel bei Albträumen, zum Beispiel bei Wiedererinnerungen an Schlimmes. Wir machen natürlich auch Traumabearbeitung, das heißt, wir nehmen kleine Teile der furchtbaren Erfahrungen und Erinnerungen und versuchen, diesen Schmerz zu teilen und auch Trauerarbeit zu unterstützen, um die Verluste zu bearbeiten, in der Hoffnung, dass es dann im psychischen Bereich ruhiger wird bei den Menschen.
Bei einer Therapie gehe es um die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die direkt oder indirekt von Folter oder Krieg betroffen sind, erklären die Sozialarbeiterin Rosanne Kaira Alacele und die Psychiaterin Brigitte Ambühl.
Es geht eigentlich um die Verbesserung der Lebensqualität unserer Klienten und Patienten, Patientinnen. Ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich darum geht, geht, dass die Patienten und Patientinnen lernen, wie sie mit ihren psychischen Problemen auch umgehen können, in einer fremden Umgebung zum Beispiel.
Ein primäres Ziel, einfach mal darüber zu reden, mit Menschen das Schlimme zu teilen, dem eine Form zu geben über die Sprache, vielleicht über Körperausdruck in der Bewegungstherapie und dann zu versuchen, neue Perspektiven zu eröffnen, die das Schlimme nicht vergessen lassen, aber in den Hintergrund bewegen. Das wäre das Ziel. Wenn körperliche Folgen sind aus dieser Spannung, die zurückbleibt, zum Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, andere Beschwerden, dann wird es schon schwieriger, weil in der Spannung sich diese Schmerzen immer wieder melden und auch mit medizinischen und therapeutischen Maßnahmen nicht zum Verschwinden zu bringen sind. Dann geht es darum, mit Schmerzen zu leben, sei es körperlicher oder seelischer Art.
Ein Folteropfer, welches seit 2 Jahren vom Ambulatorium unterstützt wird, ist eine 25-jährige Frau aus der Türkei. Sie möchte gerne anonym bleiben. Bevor sie in die Schweiz kam, saß sie wegen politischem Engagement über 6 Jahre lang im Gefängnis und wurde dort regelmäßig gefoltert. Im Folgenden erklären sie und ihre Übersetzerin, was sie gegenüber ihren Folterern empfindet.
Kind nefretten ziyade biraz öfke var, hınç var. Çünkü gerçekten benim çocukluğumda gençliğimde...
Neben dem Hass gibt es eigentlich ein Gefühl, dass ich wütend bin. Wütend auf denen, aber es ist nicht so, weil meine Kindheit und meine Jugendzeit habe ich mit Folter verbracht. Wenn ich daran denke, dann habe ich so eine Lebenslust, weiterzuleben. Lebenskraft habe ich eigentlich, weil ich wütend bin. Aus diesem Grund her möchte ich weiterzuleben.
Ama hınç ve öfke yaşama karşı güçlü bir duruş sergiliyor diye düşünüyorum.
Wegen psychischer und sozialer Probleme hat die junge Frau vor 2 Jahren das Ambulatorium für Folteropfer aufgesucht. Dessen Unterstützung habe ihr Leben verändert.
Çok değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce gerçekten cezaevinde çıktıktan sonra yabancı bir ülkeye gelişim. Ve buradaki zorluklarını görmem. Zaten dışarıya bir çıkma büyük bir zorluktu.
Ich habe sehr schlimme Sachen in meinem Heimatland erlebt. Und dann bin ich hierher gekommen. Es ist ein neues Land gewesen und ein neues Leben für mich. Und habe ich dann zusätzlich sehr viele Probleme hier gehabt. Und ich brauchte irgendwo, wo ich Hilfe bekommen konnte. Durch diese Institution habe ich erfahren, dass ich wieder auf meinen eigenen Beinen stehen kann, dass ich wieder meinen Mut finden kann, um zu leben, um weiterzugehen, weil ich genug psychisch beschädigt wurde. Und ich glaube, es hat mir sehr, sehr viel geholfen, wirklich wieder zu leben.
Fiziki boyutunda büyük bir değişim oldu bende, hem düşünce olarak, hem sosyal boyutunda, hem psikolojik boyutunda benim için büyük bir değişim oldu. Çünkü eskiyle şimdiyi karıştırsak, yan yana getirsek büyük uçurumlar olduğunu düşünüyorum.
Die Unterstützung durch das Ambulatorium habe ihr Mut und Hoffnung gegeben, aus ihrem Leben etwas zu machen.
Zaten burada eskiyi bırakıp yeni bir sayfa açmak, yeni bir başlangıç ve yeni bir yaşama başlamak.
Ich möchte zuerst, dass ich hier ein neues Leben aufzubauen und meine Vergangenheit vergessen und damit fertig zu werden. Und sie haben mir sehr, sehr viel geholfen, wie schon gesagt. Und ich habe sehr große Fortschritte in meinem Leben gehabt. Ich möchte studieren und in diesem Bereich haben wir auch sehr große Fortschritte gemacht. Und mein größtes Ziel von meiner Kindheit war, ein Journalistin zu werden. Und jetzt, wenn ich sie sehe, dann möchte ich gerne unbedingt das zu werden.
İnşallah ben de böyle yaparım bir gün.
Zum heutigen Tag der Menschenrechte sagt die junge Frau.
Benim için, yani bütün insanlar için, ezilen insanların ve sömürülen, ezilen ve...
Ich glaube, das ist ein Tag für die Menschen, die auf der Welt unterdrückt werden. Und worden. Es ist nicht für die Menschen, die reich sind und andere Menschen unterdrücken und ihnen schlecht anzutun. Das ist für diejenigen, also wie ich so schlimme Sachen erlebt habe und unterdrückt worden.
Tabii ben de bir ezilen ve sömürülen olarak bugün bizim önemli gün olduğunu düşünüyorum.
Das Ambulatorium vom Schweizerischen Roten Kreuz ist in Bern an der Murtenstrasse.
Hilfe für Folteropfer bieten auch die ACAD, die Aktion für Christen für die Abschaffung der Folter. Im Internet findet ihr die ACAD unter www.acad.ch.
Radio Kaiserreck. Die Schweiz nimmt mit dem UNO-Sitz in Genf eine wichtige Rolle in der internationalen Menschenrechtspolitik ein. Aber auch weil die Schweiz ein neutrales Land ist, kann sie sich in anderen Ländern besser für die Menschenrechtspolitik stark machen. Welche Rolle die Schweiz in der internationalen Menschenrechtspolitik genau spielt, wie sie die Asyl setzt und wo sich die Menschenrechtsorganisationen noch mehr Engagement von der Schweiz wünschen, der Beitrag von Nicole Besmer von Toxic FM St. Gallen.
Zum Beispiel wenden ging noch mehr als 80 Staaten regelmässig Folter an. Im letzten Jahr hat es ging noch über 80 Staaten gegeben, die Todesstrafe anwenden. 2/3 der Weltbevölkerung leben in Armut. Ihnen bleibt das Recht auf Nahrung, auf Wasser, auf Gesundheitsversorgung, auf Bildung oder aber auch Teilhabe am politischen Leben wie an der Rechtsgleichheit verwirrt.
Tagtäglich werden weltweit Menschenrechte verletzt, sagt der Chef von der Sektion Menschenrechtspolitik vom Departement des Äußeren im ETA, der Wolfgang Amadeus Brühlhardt. Und genau diese Menschenrechtsverletzungen sind auch die Herausforderung der aktuellen internationalen Menschenrechtspolitik der Schweiz. Ein Instrument, mit dem die Schweiz gut Einfluss nehmen kann auf die Menschenrechte, ist die UNO. Das ETA wie auch die Menschenrechtsorganisationen sind stolz darauf, dass die Schweiz die Initiative in der UNO ergriffen hat, um einen ständigen Menschenrechtsrat zu bilden. Mit dem können wir besser auf die Menschenrechtsverletzungen eingehen, sagt Wolfgang Brühlhardt.
Dass sich die Menschenrechtssituation von allen Ländern der Welt diskutieren und nicht nur von 10, 12, wie das heute passiert. Er kann auch glaubwürdiger kommen, wie bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, wenn man sofort handeln kann, zum Beispiel, wie das nicht der Fall war, ist in Bosnien-Herzegowina bis Srebrenica, wo die UNO-Menschenrechtskommission nicht sofort handeln konnte.
Bis jetzt ist darum die UNO-Menschenrechtskommission meistens nur einmal im Jahr für 6 Wochen zusammengekommen. Ein anderes Instrument sind die sogenannten Menschenrechtsdialoge. In denen verhandelt die Schweiz bilateral mit Ländern, die die Menschenrechte verletzen.
Konkret, zum Beispiel mit dem Menschenrechtsdialog mit China, bin ich mit der Delegation im vergangenen Mai in China gewesen und habe uns eingesetzt für eine Verbesserung der Strafprozessordnung, für die Abschaffung der Todesstrafe oder für menschliche Behandlung von Gefangenen.
Aber nicht nur mit China führt die Schweiz einen Menschenrechtsdialog, sondern auch mit Vietnam und dem Iran. Der Mediensprecher von Amnesty International, Jürg Keller, findet diesen Dialog zwar prinzipiell gut, er sieht aber auch Gefahren.
Wir haben ein bisschen Angst, dass mit diesem Dialog quasi verdeckt wird, dass man gewisse andere Sachen nicht mehr macht, für die Menschenrechtssituation in diesen Ländern zu verbessern. Also wir denken, man darf nicht nur reden, sondern man muss auch Forderungen stellen.
Dass das mit den Forderungen aber eben so eine Sache ist, das sieht auch der Alex Sutter vom Verein Menschenrechte Schweiz.
So hat man eben Angst, dass China politisch könnte reagieren und wir sagen, okay, wir schicken keine Touristen mehr in die Schweiz, wir lassen Schweizer Firmen nicht mehr ins Land und so weiter. Also die Art wirtschaftlicher Retourkutsche.
Beim Thema Wirtschaft und Menschenrecht könnte man laut den Menschenrechtsorganisationen sowieso noch mehr machen. Das heisst, wenn Schweizer Unternehmen Ableger im Ausland haben, sollten sie dann auch schauen, dass dort die Menschenrechte eingehalten werden. Gewisse Schweizer Unternehmen machen das schon, andere noch nicht. Und genau die soll das EDA noch mehr pushen, dass auch sie die Menschenrechte einhalten. Das EDA sagt aber, sie haben schon vor 4 Jahren in diesem Bereich Pionierarbeit Lobbyarbeit geleistet und sind seither mit Schweizer Unternehmen in Kontakt. Außerdem sollen auch die Unternehmen selber eine gewisse Selbstinitiative an den Tag legen.
Ich glaube aber, es ist auch an den Schweizer Unternehmen selber, hier noch weiter daran zu arbeiten. Aber die Schweizer Unternehmen sind in diesem Bereich schon sehr aktiv.
Die Schweiz kann aber nicht nur mit Ländern verhandeln, sondern auch intervenieren. Wenn das EDA gesicherte Informationen hat, dass systematisch die Menschenrechte verletzt werden, dann interveniert entweder die Bundesrätin Micheline Galmiret oder die Botschafterin oder der Botschafter beim Außenministerium von dem Land. Das aber meistens unter Ausschluss von der Öffentlichkeit, wie der Chef von der Sektion Menschenrechtspolitik sagt.
Sättige Demarchen sind vertraulich und in vielen Fällen haben sie eine Wirkung. Vertraulichkeit garantiert, dass man ein Vertrauen hat auf der anderen Seite.
Auch eine Wirkung sieht der Alex Sutter vom Verein Menschenrechte Schweiz in gewissen Akzentsetzungen in der Aussenpolitik.
Beispielsweise Bundesrätin Galmiret ist im kurdischen Teil der Türkei und hat dort ein Frauenhaus besucht und hat auch Interviews geben über die Minderheitenpolitik von der Türkei. Das ist natürlich eine Form von außenpolitischem Zeichen setzen.
Außenpolitisch ein Zeichen gesetzt hege außerdem die Schweiz im Sudan. Dort hege die Schweiz die zentrale Rolle gespielt beim Friedensprozess zwischen einer Befreiungsbewegung und der zentralen Regierung, sagt der Jürg Keller von Amnesty International.
Die letzten Runden von denen haben ja in der Schweiz stattgefunden. Und da war die Schweiz sehr erfolgreich. Da könnte sie aus unserer Optik noch mehr machen in diese Richtung.
Die Menschenrechtsorganisationen sind aber alles in allem zufrieden mit der Rolle der Schweiz, was die internationale Menschenrechtspolitik anbelangt. Auch wenn in der heutigen globalen Welt es zwar nicht mehr möglich sei, im Alleingang als Richter aufzutreten, könne die Schweiz, laut Jürg Keller von Amnesty International, in der internationalen Menschenrechtspolitik trotzdem eine wichtige Rolle einnehmen.
Ja, in dem Sinne, ein kleines Land, das sagt man viel, ja, die Schweiz hat ja keinen Einfluss als so kleiner Player in dieser grossen Welt. Ich denke, auf der anderen Seite kann das genau eine Chance sein. Die Schweiz ist in dem Sinne nicht so verdächtig, ihre eigenen Interessen einfach zu vertreten. Also wenn die Schweiz irgendwo Vermittlerrollen einnimmt, hat sie nicht primär wirtschaftliche Interessen im Hintergrund, wie, ich weiss doch auch nicht, Einfluss auf Öl zum Beispiel, sondern sie steht eher da als das Land, das wirklich der ehrliche Makler ist, der eine Vermittlung herbringen will.
Wer sich genauer informieren zum Thema Menschenrecht, greift am besten zum Kompass von MERS. Das ist das Handbuch für Menschenrechtsbildung für die schulische und aussenschulische Bildungsarbeit. Ab heute ist die Orientierungshilfe auch im Internet unter www.humanrights.ch abrufbar.
Tja, werte Damen und Herren, wir sind noch bei unserem Menschenrechtstag 2005, das ist der 10. Dezember. Und wir machen gerade direkt weiter mit unseren Charts. Und zwar am Start ist Kanada, Santana featuring Steven Taylor. Das ist der mit der grossen Lippe, diesmal nicht bei den Stones, sondern bei den Aerosmith. Das alles zusammen mit Just Feel Better.
And now